Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 5. Januar 2011. Heute mit diesen Themen. Dioxinskandal in Deutschland zeigt auf, wie Schweiz punkto Konsumentenschutz gegenüber EU-Mitgliedstaaten benachteiligt ist. Schweizer Hochschulen benachteiligen Studierende mit Behinderung. PNN statt CNN, palästinensische Medienschaffende betreiben unabhängige Nachrichtenagentur. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Wegen dem umstrittenen Mediengesetz verschärft sich der Ton zwischen Ungarn und der EU weiter. Die EU-Kommission will mittlerweile Sanktionen gegen Budapest nicht mehr ausschließen. Die ungarische Regierung ihrerseits verteidigt das neue umstrittene Mediengesetz weiter. Die Regierung betonte erneut, man wolle nicht die Meinungsfreiheit einschränken, sondern die Pressefreiheit stärken. Daran zweifelt die EU-Kommission und prüft derzeit, ob das neue Mediengesetz mit europäischem Recht vereinbar sei. Falls nicht, werde man notfalls auch gerichtlich gegen Ungarn vorgehen. Dass Ungarn seit dem 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, werde daran nichts ändern. Ägyptische Kopten demonstrieren gegen die Regierung. Wegen dem Anschlag auf ihre Glaubensbrüder sind rund 500 Christen in der Stadt Assiut auf die Straße gegangen. Vor dem Hauptquartier der regierenden Partei skandalisierten sie, dass sie das Kreuz notfalls auch mit Blut verteidigen würden. Die Demonstranten widersetzten sich damit dem Aufruf ihrer Führung, auf Kundgebungen zu verzichten. Der ägyptischen Regierung werfen sie vor, sie ungenügend zu schützen. Im Süden der USA fielen noch mehr tote Vögel vom Himmel. Weitere 500 tote Vögel sind auf Straßen im Südstaat Louisiana entdeckt worden. In der Silvesternacht waren rund 500 Kilometer weiter nördlich bereits fast 5000 tote Vögel vom Himmel gefallen. Die staatliche Veterinärkommission schloss in ihrem vorläufigen Bericht aus, dass Krankheiten oder Viren für den massenhaften Tod der Vögel verantwortlich sind. Sie ging davon aus, dass die Vögel durch Feuerwerk aufgeschreckt wurden, so seien sie in der Nacht umhergeflogen, obwohl die Vögel nichts sehen würden. Warum es nun zu einem weiteren Vogelsterben kam, ist bisher unklar. Die ehemalige Zürcher Stadträtin Emilie Lieberherr ist tot. Die SP-Politikerin verstarb am Montag im Alter von 86 Jahren, wie der Zürcher Stadtrat mitteilte. Lieberherr gilt als Vorreiterin für das Frauenstimmrecht. Sie war die erste Frau überhaupt, die in die Zürcher Stadtregierung gewählt wurde und war auch eine der ersten Frauen im Ständerat. Lieberherr war für ihre harte Linie gegenüber der Jugendbewegung der 80er Jahre bekannt. Gleichzeitig aber setzte sie sich für Jugendtreffpunkte und Einsatzprogramme für arbeitslose Jugendliche ein. Auch die Idee der kontrollierten Heroinabgabe geht auf die Initiative von Emily Lieberherr zurück. Zum Wetter: heute ist und bleibt es ziemlich sonnig bei Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt. Von morgen Donnerstag bis Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit gelegentlich Regen bei 5 bis 9 Grad. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter.
Grabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Vorgestern ist bekannt geworden, dass in Deutschland dioxinverseuchtes Futtermittel in Umlauf geraten ist. Mehr als 100.000 verseuchte Eier sind offenbar in den Handel gelangt. Die Behörden haben mehr als 1.000 Bauernhöfe in ganz Deutschland vorübergehend geschlossen. Die Ursache ist verunreinigtes Futterfett. Eine Firma aus Schleswig-Holstein hat dieses Fett geliefert. Im Fett ist giftiges Dioxin entdeckt worden. Es stammt aus einer Fettsäure, die eigentlich für die Papierherstellung bestimmt war. Neben Geflügel sind offenbar auch Schweine mit dem vergifteten Futter gefüttert worden. In Schweizer Supermärkten finden wir viele Geflügelprodukte aus Deutschland. Wenn ein Problemfall wie dieser auftaucht, zeigt sich nun, dass die Schweiz weniger gut geschützt ist als ein EU-Land. Ich habe kurz vor der Sendung mit Eva Reinhardt vom Bundesamt für Landwirtschaft gesprochen und sie gefragt, sind die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz akut gefährdet?
Wir haben keine Hinweise, dass Futtermittel oder Lebensmittel in die Schweiz gelangt sind. Dies kann ich aus zwei Gründen sagen. Erstens wäre die EU, das heißt jetzt im spezifischen Fall Deutschland, verpflichtet, uns direkt mitzuteilen, falls solche unsauberen, unsicheren Futtermittel oder Lebensmittel in die Schweiz exportiert worden wären. Wir haben bisher keine aktive Meldung erhalten. Und zweitens, aus Vorsichtsgründen natürlich, haben wir sehr intensiv die Zollstatistiken angeschaut der letzten drei Monate, die sowohl für Ausgangsstoffe, für Futtermittel, für fertige Futtermittelmischungen, aber auch für Lebensmittel. Und wir haben auch davon bisher keine Hinweise, dass solche Waren in die Schweiz gelangt wären.
Etwas zeigt dieser Vorfall auf. Weil die Schweiz nicht in der Europäischen Union ist, hat sie viel weniger Möglichkeiten, sich zu schützen als ein EU-Land. Wenn ein Vorfall wie dieser Dioxinskandal in einem europäischen Land passiert.
Es gibt dieses tolle Informationssystem der EU, das RASFF, das heißt Rapid Alert System for Food and Feed, wo solche Meldungen regelmäßig erscheinen. Wir haben einen Teilzugriff auf diese Datenbank, aber nicht den vollen Zugriff. Es ist Teil des Freihandelsabkommens, der Verhandlungen, die jetzt stattfinden, dass die Schweiz dort offiziell Zugriff hat. Aber wie Sie vielleicht auch schon gehört haben, sind wir noch nicht sehr weit fortgeschritten in diesen Verhandlungen. Also wir wissen nicht, wann es bei diesem Punkt zu einem Abschluss kommen wird.
Für Eva Reinhardt vom Bundesamt für Landwirtschaft ist die Tatsache, dass die Schweiz keinen vollen Zugang zu dieser Datenbank hat, sehr unbefriedigend. Um die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz besser zu schützen, wäre dieser Zugang sehr erstrebenswert.
Wir hätten dann natürlich auch Einblick in indirekte Meldungen, also die Schweiz nicht wirklich betreffen. Man hat dadurch einen besseren Überblick über die Handelsströme, wo hat man was gefunden, wo geht was hin. Gibt also ein besseres Gefühl über was in Europa mit den Waren passiert. Es gibt da auch Teile drin, die halt vertrauliche Daten sind, vertrauliche Firmendaten, und da haben wir bisher keinen Einblick.
Seit mehr als zwei Jahren verhandelt die Schweiz mit der EU über ein Freihandelsabkommen im landwirtschaftlichen Bereich. Ob es aber in naher Zukunft zu einem Abschluss kommt, ist nicht anzunehmen, da es sowohl aus Tierschutzkreisen als auch von großen Landwirtschaftsorganisationen bekämpft wird.
95,6 Rabe Info.
Schweizer Hochschulen benachteiligen Studierende mit Behinderung. Das schrieb gestern die Behinderten-Selbsthilfe Agile. Eine Studie hat ergeben, dass die Zugänglichkeit für Studierende mit Behinderung noch in den Kinderschuhen steckt. Dies vor allem, weil es an Sensibilisierung für das Thema Behinderung mangelt. Die Resultate der Studie fließen nun in ein Handbuch ein, das Empfehlungen und Maßnahmen auflistet, um die Zugänglichkeit für Studierende mit Behinderung zu verbessern. Shane Mackay mit den Einzelheiten.
Die repräsentative Befragung über die Zugänglichkeit für behinderte Studierende wurde an 4/5 aller Schweizer Hochschulen durchgeführt. Die Befragung zeigt, dass die bauliche Zugänglichkeit zu den Gebäuden unterschiedlich gut ist. Handlungsbedarf bestehe auch grundsätzlich, nämlich beim Verstehen des Begriffs behindert. Das sagt Katrin Gorber von der Behinderten-Selbsthilfe Agile.
Wenn man von Behinderung spricht, denken die Leute, also die gefragten Leute meistens an Studierenden im Rollstuhl. Es braucht eine breite Sensibilisierung über was Behinderung ist. Also es gibt sichtbare Behinderung, wie Leute im Rollstuhl oder mit Sehbehinderung oder Blinde. Bei den anderen Behinderungen ist es schwieriger zu sehen oder manchmal sieht man es einfach nicht. Zum Beispiel wie bei chronischen Krankheiten oder psychische Schwierigkeiten.
Wie die Befragung der Schweizer Hochschulen ergeben hat, gewähren die meisten von ihnen sogenannte Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderung. Diese Praxis müsse aber einfacher gehandhabt werden, sagt Katrin Gorba und nennt ein Beispiel für diesen Nachteilsausgleich.
Ein Sehbehinderter braucht mehr Zeit, um die Prüfung zu machen, weil er braucht mehr Zeit zum Lesen, er braucht auch eine Braillinie zum Beispiel und er muss im jetzigen Zustand bei den Hochschulen muss er fast für jede Prüfung bei jeder Dozierenden oder bei der Anlaufstelle, wenn es eine gibt, das erklären. Und unser Ziel wäre, dass diese Nachteilausgleich, sobald der Student das erklärt hat, dass es während den ganzen Kursus des Studiums bewilligt ist.
Die Befragung an den Schweizer Hochschulen wurde von zwei Studierenden der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften durchgeführt. Sie zeigen in der Auswertung eine ganze Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten auf, um die Zugänglichkeit für behinderte Studierende an den Hochschulen zu verbessern.
Es muss bauliche Zugänglichkeiten klar kommunizieren bei den Gebäuden, bei den Parkplätzen und so weiter. Die Websites der Hochschulen sollen zugänglich sein für sehbehinderte und blinde Studierenden. Es muss auch eine Sensibilisierung für das tatsächliche mögliche Studium gemacht sein, im Sinne, man soll Beispiele von Studierenden mit Behinderung besser kommunizieren, um zu zeigen, was möglich ist. Und dann auf die Nationalebene, das Bericht hat gezeigt auch, dass die Netzwerke und die Austausche zwischen den Hochschulen sollen verbessert sein.
Diese Vorschläge für Maßnahmen und konkrete Empfehlungen für den verbesserten Zugang von behinderten Studenten an Hochschulen sollen nächstes Jahr in einem Handbuch erscheinen.
Die Befragung ist Teil des Projekts «Zugang zu Hochschulen für Menschen mit Behinderung in der Schweiz» von Agile. Mehr dazu finden Sie online unter www.agile.ch.
Rabe Info 95,6.
Wer die Medien kontrolliert, bestimmt, welche Informationen verbreitet werden. Vielerorts werden die Medien von den politischen Machthabern missbraucht. Sie bestimmen oft, wie und über was lokal und international berichtet wird. Dagegen kämpfen palästinensische Medienschaffende. Sie wollen ihre eigenen Nachrichten in der Welt verbreiten. Deshalb haben sie die Nachrichtenagentur Palestine News Network, kurz PNN, gegründet. Mehr dazu im folgenden Bericht. Fadi Abu Sada gründete in Amman das erste Internetradio in der arabischen Welt. 2002 kehrte er aus Jordanien in die besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland zurück. Die Infrastruktur für einen palästinensischen Radiosender war zwar da, aber die Benutzung ließ zu wünschen übrig.
Das war ein Chaos. Man nutzt den Radiosender auf eine schlechte Art und Weise. Das heißt, palästinensische Privatradios hatten nicht die ökonomischen Mittel, eigene Nachrichten zu produzieren. Es gab kein Geld für ein Newsroom, für Reporter oder Redakteure. Also nahm man einfach das Programm der arabischen BBC oder vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Die vertraten aber nicht die Anliegen der Palästinenser. Also beschloss ich, dass ich die Quelle sein sollte für Nachrichten in den palästinensischen Lokalradios. Ich begann zuerst alleine. Bald halfen Freunde aus allen Städten im Westjordanland mit. So entstand die Nachrichtenagentur PNN, Palestine News Network.
PNN betreibt 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche ein Internetradio. Für einen Radiosender in Palästina ist es erst seit den Friedensverträgen von Oslo von 1993 überhaupt möglich, eine UKW-Frequenz zu erhalten. Aber auch das ist laut Fadi Abu Sada nicht immer einfach.
Sogar wenn mir die palästinensische Autonomiebehörde erlaubte, eine Frequenz zu benutzen, können die Israelis sie ablehnen und mir eine andere zuweisen. Zum Beispiel eine Frequenz, die dann in der Gegend um Bethlehem nicht empfangen werden kann. Die Situation ist kritisch. Vor allem auch deshalb, weil Israel immer noch die Luft in Palästina besitzt.
Laut Fadi Abu Sada zeigt sich hier auch die Machtlosigkeit der eigenen palästinensischen Regierung. Trotzdem kämpft PNN weiter, betreibt neben einer Nachrichtenwebseite und dem Radio auch einen Fernsehsender. Zudem stellt PNN Medienschaffenden aus dem Ausland ihre Infrastruktur zur Verfügung. Die Berichterstattung ist thematisch sehr weit gefächert.
Während israelischen Angriffen und Invasionen in palästinensischen Städten sagen wir den Leuten, wo sie hingehen können, wo es sicher ist. Oder wo es keine Ausgangssperre hat, wo sie während 2 Stunden Essen kaufen können. Wir vermitteln ihnen möglichst viele Informationen zur Bewegungsfreiheit während kritischen Phasen. In normalen Zeiten, wie heute, versuchen wir, die andere Seite von Palästina zu zeigen. Wir versuchen, die Leute von ihrer schlechten Laune und ihrer schlechten Lebenssituation zu befreien. Wir versuchen, ihnen zu zeigen, dass es überhaupt ein Leben gibt, dass es Wege gibt, die Sache anders zu betrachten, optimistisch zu sein und zu lachen. Es gibt verschiedene Themen, aber wir versuchen, uns auf die Kinder zu konzentrieren, weil sie sind die kommende Generation, die Zukunft. Wir konzentrieren uns auch auf die Frauen. Wir gehen jedes Tabu in der arabischen Kultur an, wie zum Beispiel Sex, Liebe und die besonderen Frauenrecht im Gesetz der palästinensischen Autonomiebehörde. Und natürlich auch Sachen wie Kultur oder Musik.
PNN ist aber auch kritisch gegenüber den eigenen Behörden, kämpft zum Beispiel für die Freilassung von Journalisten, die von der palästinensischen Autonomiebehörde verhaftet wurden. Wichtig ist ihnen, dass der Alltagsgewalt gewaltfreie Botschaften gegenübergestellt werden.
Es gibt eine spezielle Kultur für Kinder. Sie schauen immer Tom und Jerry. Für uns macht das Teil der Gewalt aus. Jemand muss immer gewinnen am Schluss. Für uns ist das nicht die richtige Kultur. Wir wollen unsere Kinder nicht so erziehen. Wir sind da sehr kreativ in unseren Programmen. Da gibt es keine Kämpfe. Unser tägliches Brot ist Kampf. Unsere Politik ist voller Konflikte. Wir lassen die Kinder deshalb ihre eigenen Sendungen machen. Von Kindern für Kinder.
Sagt Fadi Abu Sada, Mitbegründer des Palestine News Network.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 5. Januar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Cheyenne Mackay, Mark Stenzler und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.